Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und bei mir zu Gast ist heute Marvin Schale. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Conclura GmbH in Heidenheim. Hallo Herr Schale.
Hallo Hamp, grüße Sie.
Conclura, was heißt es?
Ja, Conclura ist ein junges Unternehmen. Wir sitzen in Heidenheim an der Brenz und beschäftigen uns sehr, sehr stark mit dem Themenfeld digitale Transformation, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen und jetzt eben auch neu im Themenbereich Smart City für kommunale Einrichtungen und Städte und Gemeinde.
Conclura, das Wort, was bedeutet das?
Conclura kommt von Conclusion, die Schlussfolgerung. Wir hatten mal ursprünglich geplant, bevor wir das Unternehmen gegründet hatten, einen Dienst zu machen, quasi das heutige Ask FM. Damals waren wir noch sehr jung, haben keine Ahnung gehabt, wie man das technisch umsetzt. Der Dienst, aus dem wurde nichts, aber der Name ist uns geblieben.
Wann haben Sie es gegründet?
Na, Conclura als Unternehmen an sich 2015. Allerdings habe ich damals mit meinem Co-Gründer bereits in der Konstellation schon seit 2011 zusammengearbeitet. Also schon während der Abi-Zeit. Wir haben uns dann entsprechend 2015 als GmbH gegründet.
Haben Sie gleich nach dem Abi mit dem eigenen Unternehmen angefangen oder haben Sie vorher noch was anderes gemacht?
Nein, das lief tatsächlich erstmal parallel zum Studium. Ich habe an der dualen Hochschule studiert Wirtschaftsinformatik, gemeinsam mit der Paul-Hartmann AG in Heidenheim. Und ja, dann eben nach Abschluss des Studiums, das war dann im Jahr 2015, war dann eben der Einstieg in die volle Selbstständigkeit, wenn man so möchte.
Oftmals ist ja der Impuls für eine Gründung der, dass man sieht, da fehlt was, da ist eine Marktlücke da, da ist etwas, was es bisher noch nicht gab, aber es gibt eine Nachfrage. War das bei Ihnen auch so?
Ja, also wir haben, als wir uns überlegt haben, uns zu gründen und auch dann das Unternehmen in die quasi Vollzeit zu betreiben, wenn man so möchte, haben wir uns sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt, was können wir tatsächlich anbieten und was können wir auch insbesondere dann gegenüber Unternehmen für eine Dienstleistung erbringen. Und wir sind dann relativ schnell über den einen oder anderen Umweg eben auf das tatsächliche Thema, das wir noch heute als Unternehmen verfolgen, entsprechend gekommen, nämlich das Schaffen von digitalen Datenplattformen, gerade für insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen.
Wie muss ich mir das genau vorstellen? Was kann Ihre Plattform?
Naja, also es gibt ja, wenn man sich so ein klassisches Unternehmen anschaut, gibt es verschiedene Arten von Software, die dort existieren. Das klassische ist zum Beispiel ein ERP-System oder ein CRM-System.
Also SAP zum Beispiel.
Zum Beispiel SAP, genau, oder ProAlpha. Und die ganzen Daten sind ja in sehr, sehr vielen verschiedenen Töpfen, so Datensilos, so kann man sich's vorstellen. Und manchmal habe ich allerdings so cross-funktionale Bereiche. So der Klassiker wäre der Servicebereich. Ich habe irgendwie zu tun mit meinen Produktstammdaten, die liegen im ERP-System, mit meinen Kundenstammdaten, die liegen im CRM-System. Dann habe ich noch viele Wartungslisten, die liegen vielleicht in Excel irgendwo rum. Und ich muss aktuell immer von Silo zu Silo zu Silo springen, um eben an die Daten ranzukommen. Und die Stärke hierbei ist, die wir als Lösung letztendlich positionieren, ist, dass wir diese ganzen Datensilos sozusagen aufbrechen und die Daten in einen gemeinsamen See, wenn man so möchte, so ein Data Lake, entsprechend überführen. Und dann kann ich an eine Stelle hingehen als Mitarbeiter und ich finde die Daten, egal in welchem System die sich befinden.
Kann man darüber hinaus, dass man Daten findet, auch mit den Daten noch mehr anstellen?
Genau, also das ist quasi der zweite Schritt. Wenn wir die Daten einmal im System haben, kann man damit alle möglichen tollen Sachen machen. Man kann Prozesse modellieren, man kann Prozesse dann auch digital abbilden. Wenn man zum Beispiel wieder im Servicebereich bleibt, dieser ganze Themenprozess Service-Ticket zum Beispiel, kommt ein Ticket rein, das muss bearbeitet werden. Ich habe irgendwelche Aufgaben, die dann basierend auf der Maschine, die dann zum Beispiel defekt ist, durchgeführt werden müssen. Und dadurch, dass eben die Daten in einem System vorhanden sind, kann ich natürlich diesen Prozess viel genauer und viel detaillierter und natürlich auch am Ende viel effizienter gestalten und strukturieren.
Nochmal nachgefragt, ich kann mit Ihrer Software dann auch meine Maschine steuern?
Die Maschinensteuerung an sich macht man in der Regel nicht über unsere Software. Was wir nutzen können, sind die Daten aus der Maschinensteuerung. Also zum Beispiel Zustandsinformationen, ist die Maschine gerade in Betrieb, hat die Maschine gerade eine Downtime, welcher Fehlercode wurde zum Beispiel zuletzt bei der Maschine ausgegeben. Solche Sachen können wir ohne Probleme entsprechend digital dann natürlich auch erfassen und dann natürlich auch mit anderen Daten wiederum verknüpfen.
Und wenn es wenn die Maschine jetzt schon lange läuft, vielleicht hat sie dann irgendwann mal einen Aussetzer. Kann man das mit ihrer Software dann vielleicht auch vorhersehen oder?
Naja, also so Aussetzer kündigen sich meistens im Vorfeld an. Es gibt verschiedene Indizien, die dafür sprechen, zum Beispiel, wenn die Maschine schon länger nicht gewartet wurde. Das ist relativ leicht festzustellen. Wenn wir jetzt allerdings noch mehr Daten haben, also zum Beispiel Sensorwerte von der Maschine, dann kann man die verknüpfen und dann daraus zum Beispiel Muster erkennen. Das machen jetzt nicht wir als Unternehmen selber, da arbeiten wir meistens mit Partnern zusammen, aber trotzdem müssen die Daten zunächst mal an einem Ort sein und diesen Ort, den können wir sozusagen bereitstellen.
Also ein menschlicher Angestellter, sage ich jetzt mal, der hört vielleicht, wenn die Maschine komisch rattert. Bei Ihnen hört es dann die Software.
Vereinfacht gesagt, ja. Also zunächst mal natürlich müssen die Daten irgendwo an einem Ort sein, damit man überhaupt das Rattern erstmal hört, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben. Das heißt, die Daten fließen zunächst mal eben in diesen Data Lake. Ich benutze bewusst auch dieses Bild vom See, wo Daten reinfließen. Und wenn diese Daten eben in diesem Data Lake vorhanden sind, dann kann man eben durch zum Beispiel eine künstliche Intelligenz, also ein neuronales Netz zum Beispiel, eben diese Muster erkennen. Und dann natürlich auch miteinander vernetzen und dann zum Beispiel im Vorfeld, bevor ein kritisches Ereignis eintritt, schon dieses Ereignis erkennen. Und meistens ist es ja nicht das Rattern. Das Rattern ist ja dann schon, wenn es zu spät ist, sondern vielleicht schon bevor es dann anfängt zu rattern, um auch da diese Parabel noch weiterzuführen.
Wie hat sich denn Ihr Unternehmen entwickelt? Ich nehme an, so groß wie Sie jetzt sind und so viele Kunden, wie Sie jetzt haben, hatten Sie noch nicht von Anfang an. Wie ist es denn losgegangen?
Ja, also das Schwierigste ist wie immer bei einer Unternehmensgründung sozusagen den ersten Kunden zu finden, der dann auch die Software wirklich einsetzt und der dann natürlich auch wiederum als Referenzkunde sozusagen dienen kann für neuere Kunden. Und natürlich, wir haben relativ klein angefangen. Die ersten Kunden haben wir 2016 akquiriert. Dann ist das Unternehmen auch relativ gut gewachsen. Wir hatten während der Corona-Zeit dann durchaus unsere Probleme, als eben die ganzen Investitionen bei mittelständischen Unternehmen erstmal quasi auf null zurückgefahren wurden. Aber jetzt, seit dem letzten Jahr, haben wir ein sehr, sehr starkes Wachstum und ja, sind dort guter Dinge, dass der Wachstumskurs jetzt auch gut weiter fortgesetzt werden kann.
In welchen Branchen sind Sie denn tätig? Ist es mehr das Handwerk oder sind es die großen Industrieunternehmen?
Also wir haben im Grunde genommen bei uns drei verschiedene Themenbereiche, die wir adressieren. Der erste Themenbereich ist mit Abstand der größte, das wäre das Themenfeld Smart Service. Da ist quasi jedes mittelständische Unternehmen, das ich sag mal Maschinen, Anlagen oder irgendwelche anderen Gegenstände produziert oder herstellt, die wartbar sind, wo ich eben Serviceleistungen erbringen muss, ist unser potenzieller Kunde dazu. Der zweite Bereich sind dann eher, ich sag mal, industrielle Unternehmen im allgemeinen Sinne. Das wäre unser Smart Factory Bereich. Also da geht es um intelligente Produktion, Nachverfolgbarkeit von einzelnen Produkten. Und da geht es dann wiederum eher um das Unternehmen und um die Prozesse selber als um die, ja, ich sag mal, Service-Dienstleistungen, die man für andere Unternehmen erbringen möchte. Und dann eben der dritte Bereich jetzt seit dem letzten Jahr, das Themenfeld Smart City. Wo wir ja zum Beispiel auch jetzt gemeinsam mit der Stadt Heidenheim und der Stadt Aalen dieses Pilotprojekt, den ersten Schritt, den Aufschlag sozusagen entsprechend realisieren durften.
Wenn wir nochmal zu dem ersten Themenfeld gehen, das heißt, diese Servicefirmen, die können auch für andere Unternehmen sozusagen die Daten dann abgreifen und verwalten, oder?
Ja, also das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, weil nämlich das immer auch relativ branchenunterschiedlich ist. Also wir haben Kunden, die zum Beispiel relativ stark im Automotive-Bereich unterwegs sind, die arbeiten dann, was weiß ich, mit Daimler, mit BMW zusammen. Und da ist es natürlich schon schwierig, auf die Daten zuzugreifen. Dafür bieten wir auch alternative Konzepte an, die eben jetzt nicht darauf abzielen am Ende, dass ein Daimler oder ein BMW die Daten in irgendeine Cloud übermitteln muss. Da sind meistens die Resistenzen dann sehr, sehr groß und führen dann dazu, dass so eine Lösung nicht genutzt wird. Und wir ermöglichen dann eben unseren Kunden, die dann wiederum mit Daimler und mit BMW zusammenarbeiten, eben adäquate Lösungen anzubieten, die dann eben genau auf diese Vorgaben bezüglich der IT und der Datensicherheit und Dateninfrastruktur auch entsprechend ja, damit kompatibel sind.
Finde ich jetzt spannend. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Ich darf nicht auf die Daten zugreifen, aber ich muss mit den Daten arbeiten.
Naja, also meistens ist es so, die Daten müssen zunächst mal irgendwo erfasst werden. Und wenn man sich das, also es gibt im Grunde zwei Wege, wie man das Ganze betrachten kann. Der erste Punkt ist, ich kann natürlich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neuronales Netz habe, um eben so Fehler frühzeitig zu erkennen, Stichwort Predictive Maintenance, kann ich das Ganze natürlich mit Trainingsdaten trainieren. Die müssen irgendwo zentral liegen. Aber wenn ich ein trainiertes Modell habe, kann ich das auch lokal ausführen. Das heißt, da brauche ich keine Internetverbindung. Die Daten müssen nur irgendwo, ich sag mal, in einer Datenbank gespeichert werden. Und dann kann dieses Modell ausgeführt werden. Und das kann natürlich auch zum Beispiel im Werk von Daimler oder von einem anderen größeren Unternehmen, das muss ja nicht der Automobilbereich sein, ausgeführt werden, ohne dass eben die Daten irgendwohin übermittelt werden. So, und der zweite Punkt ist, wenn ein Fehler eingetreten ist. Meistens ist es dann so, dann ist natürlich Priorität 1, dass dieser Fehler schnellstmöglich behoben wird. Und dort gibt es dann zum Beispiel eben die Möglichkeit, durch das, dass wir eben diese Dateninfrastruktur dezentral machen können, die Möglichkeit, dass, ich stelle es mal plakativ dar, der Mitarbeiter von Daimler das LAN-Kabel in den Data Lake einsteckt, bitte jetzt nicht wortwörtlich an der Stelle so verstehen, aber prinzipiell die Internetverbindung herstellt und in diesem Moment kann dann unser Kunde von draußen auf die Daten zugreifen. Die werden aber nicht in die Cloud wieder übertragen zum Speichern, sondern ich greife von der Cloud aus auf die lokale Umgebung zu und kann dann diese Daten zu Diagnosezwecken zum Beispiel abrufen. Das heißt, die Daten bleiben im Hoheitsbereich vom Endkunden und der Endkunde kann am Ende frei darüber entscheiden, wie er die Daten nutzt, wem er die Daten zur Verfügung stellt, wann er die Daten zur Verfügung stellt und für wie lange er die Daten zur Verfügung stellt. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Lösung sehr, sehr attraktiv macht, weil sie eben nicht darauf setzt, dass man irgendwie als mittelständisches Unternehmen, auch wenn man die beste Lösung aller Zeiten hat, dann zum Daimler oder zu anderen größeren Unternehmen hingeht und sagt, hey, übertragt mal eure ganzen Daten in die Cloud. Das wird realistisch nicht passieren. Und deswegen wollen wir auch sowas nicht, von vornherein nicht machen.
Wie können Sie denn verhindern, dass überhaupt die Daten verloren gehen, die in den Unternehmen erhoben werden? Das ist ja schon auch ein großes Problem.
Ja, es ist am Ende im Grunde eine Vertrauenssache. Also ich sage mal, der Datenspeicher heutzutage ist ja zum Glück nicht mehr so teuer, wie er jetzt irgendwie vor 20 Jahren war. Man bekommt Terabyte, Petabyte Datenspeicher jetzt, ich sag mal, für ein kleines Geld, um es ins Verhältnis zu setzen. Das heißt, man kann technisch gesehen schon mal die Daten speichern, aber dann ist dieses Vertrauensproblem eben das wesentliche Maß aller Dinge. Das heißt, ich muss natürlich, wenn ich Daten erfasse, die irgendwie verarbeiten und bei diesem Verarbeiten brauche ich ein gewisses Vertrauensverhältnis. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Unternehmen bin und ich habe eine hochsensible Produktion und ich möchte nicht unbedingt, dass mein Mitbewerber gerade weiß, wie viel Stück ich am Tag produziere, dann sind es natürlich hoch zu schützende Daten, um es mal so auszudrücken. Und da braucht man adäquate Lösungen. Und unser Ansatz ist dort immer, eben über den Weg Open Source auch zu gehen. Das heißt, man kann es nicht nur im Sinne von einem Vertrauensverhältnis, man muss sich darauf verlassen, dass es so ist, sondern man kann es auch prüfen, dass es so ist. Und dieselbe Strategie gilt übrigens auch, um vielleicht die Brücke auch wieder zum Smart City-Bereich zu schlagen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern und zum Beispiel der Kommune. Der Bürger und die Bürgerin natürlich auch, weiß natürlich auf der Straße jetzt nicht, was macht jetzt irgendwie die Kamera, die dort jetzt aufgehängt wurde für das Smart City. Und deswegen ist unser Ansatz immer, hey, man kann jederzeit eben den Quellcode dieser Datenspeicherung einschauen und einsehen, wenn man natürlich technisch versiert ist, aber das heißt natürlich auch, dass jeder das prinzipiell einsehen kann oder eben prüfen kann, dass eben keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Das wäre jetzt eben im Smart City Bereich relevant, das sind personenbezogene Daten. Im Smart Service Bereich sind es dann eben hochsensible unternehmensbezogene Daten, zum Beispiel aus der Produktion. Aber im Endeffekt immer dieselbe Story. Es sind Daten, ich habe ein gewisses Vertrauensverhältnis, ich muss die Daten irgendwie schützen und wir brauchen eben adäquate Möglichkeiten, um eben dieses Vertrauensverhältnis darzulegen.
Was die Kunden angeht, bei Ihnen im Smart-Service-Bereich, haben Sie auch auf Ihrer Webseite ein paar Referenzen. Ich weiß nicht, ob man die hier nennen kann.
Ja, durchaus. Also ich meine, wir sitzen ja jetzt hier direkt im Zentrum von Aalen. Wenn man zum Beispiel jetzt hier, ich sag mal, ich weiß es nicht, Luftlinie vielleicht 500 Meter entsprechend weitergeht, dann sitzt dort die Firma Eifing. Das ist einer unserer Kunden. Die haben tatsächlich während der Corona-Zeit bei uns angefangen. Und ja, nutzen auch entsprechend unsere Software Grüße an den Herrn Dr. Koch, falls Sie es gerade hören. Das ist der Geschäftsführer von Alfing, von der Alfing Kästner Sondermaschinengruppe. Und ja, um mal eine Referenz zu nennen an der Stelle.
Genau, kennen, glaube ich, die meisten unserer Hörer. Jetzt haben Sie das Thema Smart City schon angeschnitten. Was muss ich mir vorstellen? Eine schlaue Stadt, eine smarte Stadt. Was ist das?
Ja, also die Begrifflichkeit ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil an sich in diesen Begriff wieder super viel reininterpretiert werden kann. Und ich glaube, im Wesentlichen kann man das Ganze so in zwei große Bereiche einteilen. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, das Ganze zu klassifizieren und einzuteilen, über die sich deutlich intelligentere Leute noch als ich entsprechend schon Gedanken gemacht haben. Aber ich sehe es prinzipiell so: Es gibt zwei Themenfelder. Das eine Themenfeld ist eben die Verwaltung oder allgemein alle Tätigkeiten, die die Kommune als Einheit letztendlich selbstständig erbringt, zu optimieren, also ressourcenschonender zum Beispiel zu arbeiten oder eben effizienter zu arbeiten. Und der andere Punkt ist alles, was den Bürger, die Bürgerin betrifft, um eben zum Beispiel die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen. Und innerhalb von diesem Bereich, man kann sich schon vorstellen, ist ein unfassbar breites Spektrum. Da kann quasi alles reinfallen, von der Luftqualität, die man immer sauber halten möchte, bis hin zu erkennen, in welche Straßen das Räumfahrzeug im Winter fahren muss. Und das ist so der spannende Punkt. Das ist ein super, super diverses Feld, wo man unterwegs ist. Und das macht es auch aus dem Grund natürlich nicht nur spannend für die Daten, die man erheben muss, sondern auch, wie man die Daten weiterverarbeiten kann. Weil natürlich eine Kommune möchte natürlich, ich sage mal, die immer die lebenswerteste Stadt sein. Sie möchte natürlich auch super effizient sein. Und auch da geht es wieder darum, wie kann man das ermöglichen? Also wie kann sich die Kommune im Endeffekt durch diese digitalen Technologien neu erfinden in vielen Bereichen? Andere Bereiche natürlich sind davon wenig oder gar nicht tangiert, logischerweise. Ich sag mal, am Ende ein Räumfahrzeug ist immer noch ein Räumfahrzeug danach, aber die Frage ist immer, wie kann ich das Ganze eben so machen, dass es eben möglichst lebenswert wiederum zum Beispiel für den Bürger wird, dass eben die Straßen in dem richtigen Moment geräumt sind, vielleicht schon, ich sag mal, Salz gestreut wird, bevor die Straße überhaupt zufriert. Das wäre so die Traumvorstellung natürlich. Oder dass die Mülleimer eben genau dann geleert werden, wenn sie komplett voll sind. Und eben nicht davor und dass sie eben nicht nur periodisch angefahren werden, was, ich sag mal, natürlich fossile Brennstoffe wieder braucht, was zu einer Luftverschmutzung führt, was natürlich dann auch wiederum im Sinne der Nachhaltigkeit nicht das Ideale, das Optimum derzeit ist, dass man eben dort diese verschiedenen Bausteine, die man hat, eben ja, sinnvoll nutzt, um es mal so auszudrücken, um eben dort die Ziele, die sich die jeweilige Kommune gesteckt hat, möglichst ja, zu verbessern und dann dadurch ein besseres Leben zu ermöglichen.
Jetzt stecken wir mittendrin in einem Pilotversuch oder in einem großen Projekt, an dem die Städte Aalen und Heidenheim beteiligt sind, eben hin zu dieser Smart City. Was sind denn da einzelne Bausteine, die momentan verwirklicht werden?
Ja, also im Grunde genommen ist der erste wesentliche Baustein, den wir derzeit schon realisiert haben, ist ja dieses Smart City Cockpit. Das findet sich sowohl in der Stadt Heidenheim als auch in der Stadt Aalen wieder. Das ist quasi ein, ich sag mal, ein Infoboard, wenn man so möchte, wo man sich als Bürgerin oder Bürger entsprechend einloggen kann. Und man sieht eben dort an verschiedenen Stellen innerhalb der jeweiligen Kommune wurden Sensorik eingebracht oder wurden verschiedene Datenquellen angezapft, um es mal umgangssprachlich auszudrücken. Und dort werden eben Daten visualisiert. Ein klassisches Beispiel dafür sind solche Sachen wie Besucherzähler oder Parkplatzsensoren. Das heißt, ich sehe schon mal derzeit im Internet, okay, gut, welche Parkplätze sind zum Beispiel verfügbar oder wie viele Besucher sind derzeit in der Fußgängerzone unterwegs. Das ist natürlich am Ende, wenn man es jetzt ganz überspitzt zeigt, natürlich eine schöne Art und Weise, zunächst mal zu sehen, okay, cool. Man kann gewisse Daten schon jetzt aus der Stadt mit vergleichsweise wenig Aufwand raus extrahieren. Aber ich glaube, das Spannende sind die nächsten Ausbaustufen, die dann eben mit diesen Daten passieren. Also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, okay, man plant jetzt zum Beispiel einen Besuch in der Innenstadt und jetzt möchte man eben im Vorfeld vielleicht direkt untersuchen, okay, gut, wo gibt es zum Beispiel aktuell noch freie Parkplätze? Vielleicht kann man das Ganze eben dann auch über, ich sag mal, gewisse Mustererkennungen widerspiegeln und eben sagen, okay, gut, wenn du jetzt in dieses Geschäft gehen willst, dann park am besten dort, weil dort statistisch gesehen wird es zu dieser Uhrzeit noch freie Parkplätze geben. Und das ist dann wiederum etwas, was natürlich dem Einzelnen deutlich weiterhilft. Also dann sind die Daten sinnvoll wiederum genutzt. Und natürlich auch der nächste Schritt wäre dann, wir haben zum Beispiel Feuchtigkeitssensoren, die dann eben Blumentöpfe sind es, glaube ich, in Aalen, entsprechend überwachen, ob eben die Erde schon zu trocken ist, dass eben die städtischen Betriebe eben zielgenau die zu trockenen Töpfe oder eben im richtigen Moment sozusagen dann diese Blumentöpfe bewässern können. Auch da geht es zum Beispiel eben um Effizienzsteigerung, dass man eben nicht mal pauschal die Gießkanne dort tatsächlich ausschüttet, sondern eben einfach sagt, okay, im richtigen Moment gießen wir die Pflanzen. Wir sparen uns vielleicht dadurch auch wieder fossile Brennstoffe, weil wir eben nicht mit dem großen, ich sag mal, Wasserwagen durch die Stadt fahren müssen und jeden Blumentopf abfahren, sondern eben nur die 10 oder eben wir warten vielleicht noch, bis wir möglichst eine große Anzahl an Blumentöpfen abfahren müssen. Dafür fahren wir dann irgendwie 3 Wochen gar nicht mehr raus. Da gibt es natürlich schon viele Möglichkeiten, die man hier entsprechend machen kann. Und das Schöne an diesem Pilotprojekt ist ja, dass es dort von Anfang an eben sehr, sehr stark eine Bürgerbeteiligung auch gegeben hat. Es gab ja nicht nur diese Umfrage, die ja in Aalen und in Heidenheim an viele, viele Haushalte übergeben wurde, sondern es gab ja im Vorfeld auch Arbeitsgruppen und verschiedene Themenfelder, die dann bearbeitet wurden und aufbereitet wurden. Und das sind schon einige Ideen dabei entstanden, bei denen, glaube ich, wenn die umgesetzt werden, es, glaube ich, schon sehr, sehr spannend wird auch in der Region. Und das wird auch, glaube ich, die Lebensqualität hier in der Region auch nochmal deutlich steigern.
Geht es denn nur so, dass die Daten erhoben werden und nicht, dass ich die Daten sehe? Oder kann jemand auch eingreifen? Beispielsweise kann eine städtische Mitarbeiterin sagen, ja, an der Ampel steht ja gar niemand, die können wir jetzt auch auf Rot stellen, dafür stellen wir da vorne auf Grün, weil dort die Autos warten.
Also ich glaube, so einen direkten Eingriff ist jetzt zumindest basierend auf den Projekten, die wir aktuell sehen, noch nicht geplant. Aber das wäre zum Beispiel gerade die Optimierung von Verkehrsflüssen ist sicherlich so ein Themenfeld, wo man durchaus dann eben über künstliche Intelligenz, über ein neuronales Netz entsprechend ja, solche Erkenntnisgewinne durchführen kann. Und man kennt es ja jetzt schon, an vielen Ampeln sind schon Kameras verbaut. Das sind meistens eben proprietäre Systeme von Siemens oder sowas. Und da ist sicherlich auch spannend, vielleicht mal eine Lösung auch im kommunalen Umfeld zu machen. Da gibt es jetzt auch in Aalen ein entsprechendes Pilotprojekt nochmal dazu, um eben genau solche Kamerasysteme wiederum einzusetzen an größeren Kreuzungen, die dann auch nacheinander geschaltet sind, um eben Verkehrsflüsse zu erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt eben sehe, irgendwie es ist 17 Uhr, es ist Feierabendverkehr. Jetzt wird eben bei der Ampel das Grünintervall entsprechend angepasst, dass eben möglichst viel Verkehr direkt aus der Stadt rausfahren kann oder in die Stadt reinfahren kann. Und eben so am Ende diese Technologie nutzen. Im Idealfall so, dass der Bürger, die Bürgerin davon gar nichts mitbekommt, sondern dass es einfach funktioniert. Das wäre so der Ansatz dahinter, um eben dann genau solche Optimierungen im Alltag dann auch durchzuführen.
Das hört sich theoretisch alles sehr gut an, aber wir haben in Deutschland schon seit längerem das Problem der Netze. Die sind einfach nicht gut ausgebaut, also seien es die Funknetze oder die Glasfasernetze, da stößt wahrscheinlich so ein Modell auch bald an seine Grenzen.
Ja, also es ist leider so natürlich, dass wir, was Mobilfunk insbesondere angeht, immer noch Entwicklungsland sind. Man muss es leider so überspitzt mittlerweile sagen. Oder was heißt wieder? Wir sind wieder zum Entwicklungsland geworden. Also was diese ganze Thematik angeht. Ich kann es jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung da sagen, wenn ich zum Beispiel von Heidenheim aus nach Stuttgart fahre, dann habe ich quasi in ungefähr der Hälfte der Strecke gar kein Mobilfunknetz. Und das ist quasi ein Armutszeugnis, wenn man das sich mal so vorstellt, dass man irgendwo unterwegs ist mit dem Auto, eigentlich währenddessen telefonieren könnte, die Zeit gut nutzen könnte und man hat einfach kein Mobilfunknetz. Und das betrifft natürlich auch in gewisser Weise diese Smart City-Themen natürlich schon. Wenn ich überall Sensorik verbaue, die Sensorik dann am Ende zum Beispiel auf das Mobilfunknetz angewiesen ist, dann braucht man natürlich ein Mobilfunknetz. Es gibt aber zum Glück auch andere Technologien, die man dafür nutzen kann. Zum Beispiel jetzt in Aalen und in Heidenheim wurde jeweils ein LoRaWAN-Netz aufgebaut. LoRaWAN ist eine Funktechnologie, bei der man quasi ein ja, LoRaWAN-Gateway hinstellt und quasi diese ganzen kleinen Sensoren senden alle über eine spezielle Frequenz. Und die werden dann von einem zentralen, ja, LoRaWAN-Gateway, von einem LoRaWAN-Empfänger sozusagen empfangen und dann eben von dort aus weiterverarbeitet. Und das wurde hier installiert, hat theoretisch niemand mitbekommen, aber die ganzen Sensoren, die jetzt irgendwo hier in der Stadt verbaut sind, funken jetzt alle aktuell über LoRaWAN. Nicht alle, aber die meisten. Dann gibt es natürlich Sensoren, die haben eine direkte Internetanbindung, die würden dann zum Beispiel durch ein besseres Mobilfunknetz profitieren. Und wenn wir zum Beispiel jetzt in dieses Themenfeld Ampelsteuerung nochmal reingehen, dort gibt es jetzt eben dieses Pilotprojekt, wo jetzt seit Januar diesen Jahres angelaufen ist. Da läuft das Ganze über 5G ab und dafür wird eben eine eigene 5G-Infrastruktur eben nur für diese Ampelschaltungen aufgebaut. Und natürlich dort muss man natürlich auch sagen, dass 5G wäre da vermutlich nicht notwendig gewesen. Es ist eben auch, aber auch Teil des Forschungsvorhabens. An diesem Gesamtprojekt ist zum Beispiel die Hochschule Aalen mitbeteiligt. Und die haben natürlich ein Forschungsinteresse daran, eben diese verschiedenen, ich sag mal, Funkkanäle, diese Funktechnologien natürlich auch zu validieren, gerade eben in Bezug auf einen praxisbezogenen Anwendungsfall, jetzt in diesem Fall eben die Ampelsteuerung, dass man da eben einfach mal eine 5G-Zelle aufbaut und eben guckt, okay, gut, was bringt uns das im Vergleich zu, wenn wir das zum Beispiel per Kabel verbinden oder wenn wir das per, ich sag mal, normalem regulären Handynetz entsprechend verbinden. Also da ist schon einiges in Bewegung, gerade auch in diesem Smart City-Themenfeld, wenn man so möchte. Und ich glaube, das ist ein spannendes Themenfeld, jetzt insbesondere die nächsten 5 Jahre, wenn ja doch in beiden Städten dann die Projekte erst so richtig losgehen. Also dieses Cockpit war ja quasi der erste Aufschlag. Und jetzt geht es erst richtig los und ich glaube, da wird schon einiges passieren noch in den nächsten Jahren.
Jetzt sind da ja mehrere Partner beteiligt. Ich glaube, Conclura sind nicht diejenigen, die die Sensoren installieren, die dann hinterher sagen, ob das Beet feucht ist oder nicht. Was ist genau Ihre Aufgabe dabei?
Genau, also wir machen sozusagen im Wesentlichen genau dasselbe, wie wir es auch mit Maschinen- und Anlagenbauunternehmen oder mit Industrieunternehmen zusammen machen, nämlich die Daten einsammeln und sie zentral zusammenführen. Sie haben es richtig angedeutet, wir haben natürlich in diesem initialen Projekt mit Partnern zusammengearbeitet. Das waren aus Karlsruhe die Smart Makers, die haben die LoRaWAN-Infrastruktur geschaffen und haben diese LoRaWAN-Sensoren angebunden und auch entsprechend die Städten dabei unterstützt, am Ende diese Sensoren auch zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Und der zweite Partner, den wir hatten, war die Firma Graustich aus Heidenheim. Die haben dann sehr, sehr stark diese Datenvisualisierung gemacht in dem Smart City Cockpit. Und dort wird es ebenfalls jetzt perspektivisch Richtung Data Science gehen, also Prognosen erkennen, Trends ableiten, dass man eben vielleicht schon sehen kann, okay, gut, irgendwie heute ist mehr los auf den Straßen. Das heißt, die Parkplatzsituation wird irgendwie schlechter werden oder ist eben deutlich schlechter als in einem durchschnittlichen Tag. Also solche Themenstellungen, damit beschäftigen die sich. Die sind sehr, sehr Data Science-lastig unterwegs. Und wir, wie schon gesagt, am Ende machen wir Dateninfrastrukturen. Das heißt, wir gucken, dass die Daten am Ende in einen Topf reinkommen und von diesem Topf aus greift dann entsprechend zum Beispiel der Graustich zu, um eben dort diese Visualisierung jetzt natürlich im ersten Schritt zu machen. Aber genauso, das wäre jetzt eine Ausbaustufe, die sicherlich von den Städten noch forciert wird, was auch in den Bürgerbeteiligungsrunden thematisiert wurde, ist das Thema Open Data, dass man natürlich dann auch als Bürgerin, als Bürger direkt auf diese Daten zugreifen kann. Und man will natürlich jetzt nicht, dass man irgendwie, wenn man am Ende wissen will, wie feucht die Blumenbeete in der Stadt sind, dass man jeden Sensor wieder einzeln anbindet, sondern da ist natürlich auch praktisch, dass man irgendwo einen Datentopf hat, wo man dann einfach als interessierter Bürger, interessierte Bürgerin einfach darauf zugreifen kann.
Jetzt haben Sie mittlerweile 16 Beschäftigte und eine ganze Reihe Kunden und Kundinnen. Das war nicht von Anfang an so. Was würden Sie sagen, was würden Sie heute anders machen oder was würden Sie jemandem, der ein Start-up jetzt gründet, raten?
Also ich bin mir sicher, ich würde eine ganze Menge anders machen. Was sicherlich wichtig ist, das war insbesondere jetzt während der Corona-Zeit, aber natürlich auch zu Beginn, man muss konsequent dranbleiben, gewisse Sachen zu machen. Und wenn man eine Vision hat, ein Ziel hat, muss man dieses Ziel auch mit aller Konsequenz verfolgen. Und man darf eigentlich nicht links, nicht rechts gucken, sondern man muss sich voll darauf committen, auch wenn manchmal der Weg steinig wird und schwierig wird und man muss eben dranbleiben. Und das kann auch durchaus sein, dass man eben ja, eine Durststrecke hat ganz am Anfang, wo man halt irgendwie über Monate hinweg keinen Kunden findet oder vielleicht nur den ersten Kunden gefunden hat, aber dann quasi keinen weiteren Kunden mehr dazu findet. Und meistens ist dort eben die Frage, liegt es am Produkt oder liegt es zum Beispiel an der Vermarktungsstrategie? Und manchmal ist tatsächlich die Vermarktung, die Art und Weise, wie das Produkt angepriesen wird, auch entscheidend. Und was ich zum Beispiel ganz am Anfang unterschätzt habe, massiv unterschätzt habe, ist das Thema Networking. Auch das kann ich insbesondere den technologielastigen Gründern so ein bisschen empfehlen. Networking ist nicht nur irgendwie ein lustiges Beisammensein, sondern da lernt man auch tatsächlich passende Leute kennen in einem lockeren Kontext und kann die dann vielleicht auch anders von einem Produkt überzeugen, als jetzt eben rein mit, man schreibt mal eine E-Mail hin und damit hat man seinen Vertrieb erledigt. Also da sollte man als Gründer, als Gründerin sehr, sehr viel Fokus drauf legen. Was natürlich auch schön ist, jetzt die letzten Jahre, das hat 2015 schon leicht angefangen, aber insbesondere so über die letzten 3-4 Jahre hinweg, ist schon deutlich diese ja, Kultur, dieses, die Möglichkeit, die man auch am Ende als Gründer, als Gründerin hat, deutlich gesteigert worden. Hier gerade die Hochschule in Aalen macht dann einen fantastischen Job mit dem InnoZ, heißt es glaube ich genau, InnoZ, wo wirklich ja, die Infrastruktur sozusagen geschaffen wird, dass eben dort sich junge Unternehmen ansiedeln. Und ein Beispiel, hier jetzt ein ganz anderes Themenfeld, Cubic 3D. Ich weiß nicht, ob die schon hier mal beim Podcast dabei waren.
Nein, leider noch
leider nicht.
Aber fürs nächste Mal.
Ich sag mal, Katja, los geht's. Gerne hier einfach mal einen Kontakt herstellen. Stellen 3D-Drucker her. Und das ist natürlich auch ein tolles Business, wo man sich vorstellen kann. Und die sitzen hier in Aalen, aktuell noch im Innovationszentrum. Und ja, ist eine Ausgründung aus der Hochschule. Und das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, das muss man auch breit treten, dass man gründen kann, insbesondere auch im ländlichen Raum gründen kann. Es ist schwieriger, will ich vielleicht sagen, aber auch in gewissen Punkten einfacher. Also das Argument, man kann nur in der Stadt gründen, sehe ich überhaupt nicht so. Mhm.
Was man aber immer wieder hört, ist, dass es gerade in Deutschland oder bei uns hier schwierig ist, Menschen zu finden, die auch investieren in Startups, die sich finanziell beteiligen. Vielleicht schwieriger als in anderen Ländern? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Also schwieriger als in anderen Ländern vermutlich ja. Also insbesondere schwieriger als in den USA zum Beispiel sicherlich. Dort ist das eine ganz andere Kultur. Dort wird auch viel positiver mit dem Aspekt des Scheiterns umgegangen. Bei uns, auch wenn sich das schon gebessert hat, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, ist es immer noch so wie so ein Dogma, wo es so ein bisschen darüber schwebt, so, oh, der hat schon mal das Unternehmen in den Sand gesetzt, blablabla. Das ist sicherlich nicht so super. Und dann natürlich auch bezüglich der Investitionsstrategie. Ich glaube, an sich, wenn man in Deutschland Kapital sucht, man findet Kapital. Nur, und das ist auch immer das, was dann halt meistens so mitschwingt, man bekommt halt nicht Geld für, ich sag mal, jede doofe Idee. Sondern wenn die Idee gut ist, kriegt man dafür auch Kapital und man findet dafür dann auch Kapital. Zum Beispiel, wir haben ebenfalls 2016 damals, also kurz nachdem wir gegründet hatten, haben wir uns einen Business Angel, haben wir einen Business Angel gefunden und der hat uns sozusagen in der Anfangszeit natürlich finanziell unterstützt, steht nach wie vor mit seinem Know-how zur Verfügung. Und wir sind jetzt nicht weitergegangen als eben diese erste Finanzierungsrunde. Das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir jetzt eher auf organisches Wachstum auch setzen, weil wir, das ist auch zumindest meine persönliche Philosophie dahinter, jetzt eben nicht in diese Startup-Spirale, wenn man so möchte, reingeht, wo es dann eben über VC geht, wo man dann eben künstlich gedrückte, ich sag mal, Perioden dann hat, wo man im Quartalsabstand eben auf einmal bessere Zahlen immer liefern muss. Insbesondere im Business-to-Business-Umfeld ist das sicherlich super schwierig, weil da kann man halt nicht irgendwie bei ProSieben mal eine Werbung machen und dann auf einmal 40 mal neue Maschinenbaukunden finden. Das funktioniert so nicht. Und deswegen, ja, man findet Geld, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn man eine gute Idee hat. Was meistens eher das Schwierige ist, ist erstmal die gute Idee zu haben.
Mhm. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Was sind Ihre Zukunftspläne?
Also ich hoffe natürlich, dass das Wachstum, das wir jetzt eben über das letzte Jahr und über dieses Jahr auch entsprechend zurücklegen werden, beziehungsweise zurückgelegt haben, dass wir es das weiter fortsetzen und dann auf eine vermutlich gute, beachtliche Größe auch wachsen werden. Wohlgemerkt organisch wachsen, also jetzt nicht irgendwie durch externes Kapital beschleunigt, sondern eben ein solides Unternehmen hier auch entsprechend aufbauen, das am Ende natürlich dann auch die Technologien und diesen ganzen Bereich, den wir letztendlich aktuell adressieren, eben auch prägen können in gewissen Formen. Und natürlich auch am Ende ja, ein Unternehmen aufbauen, mit dem andere Unternehmen wiederum gerne zusammenarbeiten, wo man partnerschaftlich mit zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das ist so das, was wir erreichen wollen. Ein gutes partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden, mit einem gewachsenen Kundenstamm aufbauen. Jetzt nicht irgendwie in 5 Jahren Multimilliardär oder so sein. Ich glaube, das ist übertrieben. Das wird sicherlich nicht so leicht möglich sein. Ich denke, das wird die Erwartungshaltung an der Stelle sein. Hört
Und
sich langweilig an, ist aber vielleicht.
für Sie war es aber nie ein Thema, wegzugehen. Für Sie war immer, Sie bleiben in Heidenheim, Sie bleiben in Ostwürttemberg, immer klar.
Also vom Unternehmensaspekt her ist es klar, dass das Unternehmen dort verortet ist. Geografisch gesehen übrigens insbesondere für Business-to-Business-Unternehmen gar keine schlechte Position. Ich sag mal so, an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg zu leben, hat auch seine Vorteile, weil eben beides sehr, sehr Umsatz- und industriestarke Bundesländer natürlich auch am Ende sind, wo es eben viele Kunden auch hier direkt vor Ort gibt. Deswegen, also vom reinen Standortfaktor her ist es sicherlich kein Nachteil, hier zu sein. Natürlich in einer größeren Stadt hat man mehr potenzielles Personal. Also das ist eher gerade der Punkt, der uns so drückt, Personal zu finden, geeignete Mitarbeiter zu finden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich in eine große Stadt gehe, habe ich zwar mehr Personal, potenzielles Personal, aber ich habe auch wiederum mehr Unternehmen, die das Personal haben wollen. Also ich glaube, am Ende, unterm Strich, kommt man aufs selbe raus. Und insbesondere seit Corona spätestens wissen wir, dass man auch von überall aus auf der Welt arbeiten kann. Deswegen glaube ich, dass dieser Standort Vor- bzw. Nachteil, ländlicher Raum, sicherlich gar nicht mehr so stark ins Gewicht fällt. Vielleicht eher ins Gewicht fällt bei Unternehmen, die tatsächlich die Mitarbeiter vor Ort brauchen. Das ist, glaube ich, eher noch wichtiger.
Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Marvin Schaale, Geschäftsführer und Gründer der Conclura GmbH in Heidenheim. Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.